Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Vom Aufwachsen in einem Wiener Elite-Internat, der erfolgreichen Flucht in die Welt der Computerspiele, aber vor allem von strengen Regeln und wie man sie neu erfinden kann, davon erzählt der österreichische Schriftsteller Tonio Schachinger in seinem neuen Roman Echtzeitalter. Er war der Fixstern der deutschsprachigen Literatur, des Banner, das schrieb ein Kritiker, als der Schriftsteller Richard Wagner im vergangenen April 70 Jahre alt wurde. Jetzt ist der rumäniendeutsche Schriftsteller nach langer Krankheit in Berlin gestorben und bei mir im Studio ist ein Weggefährte und früherer Freund Ernest Wiechner, Autor, Übersetzer, langjähriger Leiter des Literaturhauses Berlin. Hallo, herzlich willkommen, Herr Wiechner.
Guten Morgen.
Sie sind ja im Bannert aufgewachsen, wie Richard Wagner auch. Und im Nachbardorf von Hertha Müller habe ich gelesen, die Sie mal beim Tanzen kennengelernt haben. War da Richard Wagner auch schon dabei?
Nein, Richard Wagner war damals nicht dabei, aber wir kannten uns alle schon. Und unser Dorf Guttenbrunn war nicht gerade ein Nachbardorf, aber im Banat ist wohl jedes Dorf des anderen Nachbar.
Also Sie kennen sich eigentlich seit Ihrer Jugendzeit. Was hatten Sie für ein Verhältnis zueinander?
Wir hatten ein sehr, sehr gutes, kollegiales, freundschaftliches Verhältnis zueinander. Wir waren Gymnasiasten, die aus den Banater Dörfern stammten und uns in Temeswar getroffen haben. Und Freunde wurden die, die halt so gegen Ende des Gymnasiums sich für die Literatur entschieden und für ein dann vielleicht auch Germanistikstudium, also anfingen, Gedichte zu schreiben, kleine Prosastücke und diese auch zu veröffentlichen. Und das führt zusammen, zumal in einer Diktatur.
Und Richard Wagner hat auch als Lyriker angefangen und er war von Brecht beeindruckt, von Beat. War er so ein junger Wilder eigentlich in dieser Zeit?
Er war ein junger Wilder, das waren wir alle, das gehörte sich in der Zeit. Das war die Zeit eben um und nach, kurz nach 68. Und ich habe 3-4 Sätze mitgebracht von ihm, die er über diese Zeit geschrieben hat, die ihn ganz gut charakterisieren und uns alle. Deshalb würde ich es gerne kurz vorlesen.
Bitte.
Da heißt es, ich war 1969, 17 und ein glühender Anhänger von Alexander Dubček und Janis Joplin. Ich lebte im vergessenen Banat in Rumänien und wäre lieber in Prag gewesen und noch lieber in Woodstock. Woodstock, das war für uns im verriegelten Land die große Freiheit, die amerikanische, die unerreichbare. Dann also wenigstens Prag, die kleine Freiheit. Die wollten wir uns geben, mindestens die.
Aber mit der Freiheit war es nicht weit her. Sie haben ja dann dieses Aktionsbündnis Banat gegründet. Um was ging es da?
Wir haben diese Aktionsgruppe Banat, hieß das 1972, gegründet, weil wir alle je einzeln versuchten, unsere Texte zu veröffentlichen und merkten, dass wir von den Zeitschriften und Zeitungen, wo man sowas veröffentlichen konnte, manipuliert wurden. Die Texte wurden angenommen und ohne Rücksprache verändert, sodass sie passten. Und das, was etwas schärfer dran war, was irgendwie kritisch war, war wegredigiert worden und wir haben uns sozusagen erstmal zusammengetan, um unsere gemeinsamen Interessen zu verteidigen gegenüber denen, die die verwerteten. Also fast wie eine Gewerkschaft, aber dann war das natürlich auch grundiert von unseren politisch quasi linksrevolutionären Vorstellungen eben in der Volksschaft von 68, denn in einer Diktatur wie Rumänien konnte man damit durchaus Kritik üben und wurde auch gehört. Und wie wir dann ganz schnell merkten, auch gefürchtet bzw. bespitzelt und unterdrückt in letzter Folge. Nach 3 Jahren ist diese Gruppe verboten worden und dann begann allmählich die Auswanderung aus diesem Banat.
Sie sind ja auch viel früher nach Deutschland gekommen. Richard Wagner ging dann mit seiner damaligen Ehefrau Hertha Müller, der heutigen Literaturnobelpreisträgerin, nach Berlin. Wie ging das dann hier mit seinem Schreiben weiter?
Er hatte schon, bevor er ausgewandert ist aus Rumänien, ein Gedichtband hier veröffentlicht, Rostregen, glaube ich, hieß er. Das war Anfang der 80er Jahre. Und das hat ihm gezeigt, dass es durchaus hier auch Interessen von Verlagen gibt. Das war damals der Luchterhand Verlag, in dem dieses Buch erschienen ist. Also er ist als fertiger Schriftsteller hier angekommen und konnte unmittelbar dran anknüpfen, hat weitere Gedichtbände, Erzählungsbände veröffentlicht. Er war ja ein Großmeister sozusagen der schönen Titelgebung. Also ich erinnere mich, Die Muren von Wien hieß ein Erzählungsband. Da musste ich erstmal nachschlagen und gucken, was sind denn Muren? Dann war Giancarlos Koffer ein Band mit Kurzgeschichten oder der Himmel von Amsterdam im Museum von New York oder umgekehrt der Himmel von New York im Museum von Amsterdam. Also was in seinen Gedichten als Lakonie und Witz und anekdotischen Elementen auch vorkam, das fand sich dann auch in seinen Erzählungsbänden und in seinen Romanen als besonders interessante, witzige, kluge und schöne Titel. Also er hat hier veröffentlicht, er hat Essays vor allem geschrieben und veröffentlicht zum Osteuropa, zum Balkan, auch als die Balkankriege stattfanden, das Zerfallen der Jugoslawien, hat er aufgeklärt darüber, wo diese Konflikte herkommen, wie die zu interpretieren seien. Er hat sich immer auch als ein politischer Schriftsteller, als engagierter Schriftsteller gesehen, bis zu den letzten 10 Jahre seines Lebens, wo sich das dann allmählich gewendet hat.
Er ist dann ein bisschen in die rechtskonservative Ecke abgedriftet und hat auch für das Netzwerk Achse des Guten geschrieben. Aber er hat noch ein tolles Buch über seine Krankheit, Herr Parkinson, auch geschrieben. Aber hat dieser Gesinnungswandel, sage ich mal, Ihr Verhältnis auch so ein bisschen auseinanderdriften lassen?
Das hat es, denn da kamen Dinge vor, die dann einfach nicht mehr vertreten werden und in einer Freundschaft auch nicht mehr aufgefangen werden konnten. Dann musste die Freundschaft enden.
Ja, Sie haben noch ein schönes Gedicht mitgebracht.
Ich habe ein schönes Gedicht mitgebracht. Das ist aus seinem letzten Gedichtband. Da heißt Federball und so leicht wie ein Federball ist, sind auch die Gedichte hier. Das Gedicht heißt Dörfer und ist Marica Bodrocic gewidmet. Der Stein macht sich rar. Seit Jahrhunderten schon stemmt sich ihm das Holz entgegen. Als müsste es sich wehren gegen die Dauer dessen, was nicht wächst, aber auch nicht vergeht. So bildet das Holz ein Haus nach dem anderen für Leute, die gekommen sind, um zu bleiben, wie sie sagen. Bevor das Holz über ihren Köpfen zusammenwächst.
Ein Gedicht von Richard Wagner, vorgetragen von Ernest Wiechner. Vielen Dank, Herr Wiechner, für diese Würdigung und Ihre Erinnerungen an den Schriftsteller Richard Wagner. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Gleich mit seinem ersten Roman Nicht wie ihr hat es Tonio Schachinger 2019 auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. Und nach so einem Erfolg sind die Erwartungen und die Vorfreude auf das nächste Buch natürlich hoch. Jetzt ist es da. Echtzeitalter ist der Titel und ich freue mich, mit Tonio Schachinger in Wien darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schachinger.
Hallo.
Ihr Roman, der spielt im Marianum, das ist so ein Elite-Internat in Wien, in schönem, schön Brunnergelb gestrichen mit Park, mit Tennisplatz und Hallenbad. Und da ganz am Anfang ist da Tag der offenen Tür, da geht auch Ihre Hauptfigur, der Till, hin. Was sind das für Familien, die da ihre Kinder hinschicken?
Bürgerliche Familien, würde ich sagen, und aber auch Familien, die wollen, dass ihr Kind den ganzen Tag betreut ist. Also es geht viel auch um diese Nachmittagsbetreuung, dieses sogenannte Halbinternat.
Und dem Till, dem fällt schon beim Tag der offenen Tür da so eine Mauer auf, die kündigt quasi das Eingeschlossensein der kommenden Jahre an, die Unentrinnbarkeit. So Internate, die zählt man ja auch zu den geschlossenen Systemen. Wodurch wird diese Geschlossenheit eigentlich erzeugt, außer durch Mauern?
Naja, sicher auch durch die gesellschaftliche Gruppe, die ihre Kinder dorthin schickt, die jetzt vielleicht gar nicht so geschlossen ist, wie man sich vorstellen würde, aber die zumindest aus Leuten besteht, die in diese geschlossene Gesellschaft hinein wollen.
Kennen Sie das selbst aus eigener Anschauung? Sie sind ja Kind einer Diplomatenfamilie. Waren Sie auch in so einer Schule?
Ja, in schon einer durchaus vergleichbaren Schule.
Aber Sie haben das ein bisschen verfremdet. Man findet das Marianum nicht, wenn man es bei Google eingibt und in Wien sucht. Aber es gibt vergleichbare Einrichtungen. Jetzt hat der Till ja einen ganz besonders schlimmen Lehrer erwischt, den Herrn Dolinar. Der führt so eine richtige Tyrannei. Alles wird bestraft, alle haben ständig Angst. Und trotzdem gehen manche nach der Schulzeit zu ihm hin und bedanken sich nochmal bei ihm. Mir kam der vor wie so ein Prinzip. Wofür steht denn dieser Dolinar-Despot?
Naja, Schule ist schon einer der Orte noch immer, wo autoritäres Verhalten existiert, glaube ich. Weil ein Lehrer geht in eine Klasse oder eine Lehrerin geht in eine Klasse. Für 50 Minuten hat diese Lehrerin oder dieser Lehrer eigentlich die Macht über die Kinder, die da drinnen sitzen und bestimmt, was richtig und falsch ist und so weiter. Das wird vielleicht inzwischen weniger oder ist schon weniger geworden, aber es ist auch nicht so, dass das gar nicht mehr wäre und dass wir irgendwie all diese autoritären Erziehungsmuster der letzten hunderten Jahre ganz schnell abgelegt hätten. Das glaube ich nicht, dass das so ist.
Aber der Till, der findet einen Ausweg oder Ausweg eigentlich nicht, eher so eine Art Gegenwelt, denn er spielt vor allem ein Echtzeitstrategiespiel, Age of Empires 2 heißt das. Er wird da auch sehr erfolgreich und berühmt. Das ist ja ein sehr bekanntes Spiel, das es schon lange gibt, aber können Sie uns trotzdem nochmal erklären, wie das funktioniert, worum es dabei geht?
Ja, also ich würde sagen, Age of Empires 2 ist ein Klassiker der Spielewelt, aber es ist jetzt auch nicht so groß wie andere Spiele. Also es ist nicht wie Fortnite oder Minecraft oder so. Aber es hat eben sehr lange Bestand schon, weil das ist 2002, glaube ich, ist die Erweiterung rausgekommen. Und seither gibt es das und obwohl es dann ein Age of Empires 3 gab, ist dieses Age of Empires 2 das, was sich weiter, also was sich durchgesetzt hat und was weiter viel gespielt wird. Und das Spielprinzip ist so, dass man quasi gegen jemanden antritt und beide starten mit sehr wenig Dorfbewohnern in der Steinzeit und versuchen möglichst schnell ihre Wirtschaft zum Laufen zu bringen, die Population zu erhöhen und schnell in die nächste Zeit voranzuschreiten. Und es ist ein sehr komplexes Spiel, deswegen ist es auch weiterhin interessant, weil es strategisch sehr komplex ist und sehr viele kleine Feinheiten hat, die man kennen muss, um darin bestehen zu können.
Und sind Sie da auch so ein Ass in dem Spiel, damit Sie es überhaupt so gut beschreiben konnten?
Nein, bin ich nicht. Also es ist vielleicht vergleichbar mit dem ersten Buch mit dem Profifußballer. Ich glaube, ich bin von einem Profi Age of Empires 2 Spieler ungefähr gleich weit entfernt wie von einem Profifußballer. Aber um etwas gut beschreiben zu müssen, muss man es nicht selber gut können, sondern nur viel Zeit investieren und es verstehen wollen wahrscheinlich.
Wer das ja auch gar nicht kann, ist Tills Mutter. Die kapiert das gar nicht, was ihr Sohn da eigentlich macht. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht auch so eine neue Art von Generationenkonflikt, dass unsere Kinder Dinge tun, in die wir gar nicht so leicht Zugang finden. Dann gibt es aber eine Szene, wo Till ihr das erklärt. Und dann ist sie ganz aufgeregt, dass er sie mal so in seine Welt hineinschauen lässt. Ist das also grundsätzlich schon möglich, dass da beide Generationen sich in der Spielewelt treffen?
Jein, also Tills Mutter versteht ja dann auch ein bisschen was vielleicht durch seine Erklärungen, aber das meiste, was er ihr erklärt, ist wahrscheinlich doch zu kompliziert, damit sie es versteht. Aber die Entfremdung zwischen den Generationen gibt's auf jeden Fall, weil die allermeisten Menschen, sagen wir mal über 50, wenig Zeit mit Spielen verbracht haben und die allermeisten Menschen, sagen wir unter 20, das als normalen Teil ihres Lebens kennen und ihres Aufwachsens. Oder unter 40 vielleicht sogar, kann man sagen.
Aber ich fand es ganz gut, dass Sie es sonst gar nicht so hart gegenüberstellen, so nach dem Motto, hier die gute analoge Welt von der Krambambuli-Lektüre und da die bösen Gamer oder auch umgekehrt. So einfach geht's auch nicht, oder?
So einfach ist es ja auch nicht. Nee. Also es gibt beim Gamen die gleichen Muster, wie die es in der Literatur gibt, auch beim Gamen. Es gibt sehr anerkannte, sehr komplexe Spiele, die nicht so viele Spiele spielen, so wie es anerkannte, komplexe Literatur gibt, die nicht sehr viele Leserinnen erreicht. Und es gibt, sagen wir mal, die Blockbuster, die vielleicht dann aber von der Fachwelt der Gaming-Journalisten als nicht so toll eingestuft werden, so wie es das in der Literatur auch gibt.
Aber ist das denn schon auch tatsächlich eher so ein Jungsding? Weil ich kenne das eher aus Familien, jetzt die Jungs Heranwachsende haben. Ist das ähnlich wie bei Ihrem Fußballroman, dass Sie sich da auch so eine Männlichkeitsvorstellung oder einer Welt, in der sich vor allem heranwachsende Jungs und Männer tummeln, widmen wollten?
Naja, es gibt schon noch immer Unterschiede in der Sozialisierung zwischen Buben und Mädchen. Zwar, es wird immer weniger, glaube ich. Aber Gaming ist, so wie Lesen vielleicht quasi eher mit Mädchen assoziiert wird als mit Buben, wird Gaming eher mit Buben assoziiert als mit Mädchen. Aber das hat auch damit zu tun, welche konkreten Angebote man macht. Also zum Beispiel in meiner Generation, ich bin jetzt Anfang 30, gab es das Spiel Die Sims und das war durchaus ein Spiel, das sehr, sehr viele Mädchen gespielt haben, weil sie die Zielgruppe dafür waren und das hat geklappt und das ist eine Zielgruppe, die lange vergessen wurde und die, glaube ich, jetzt erst auch, also in den letzten Jahren durch Spiele wie Animal Crossing oder so, ändert sich das, dass die Gaming-Industrie sich auch bewusst wird, dass sie da sehr viele außen vor lässt, wenn sie ihnen kein Angebot macht.
Man muss auch dazu sagen, dass es jetzt kein reiner Jungsroman ist, ihr Echtzeitalter. Da kommen ganz tolle zwei Mädchen vor, die auch auf ihre Art die Spielregeln ändern. Und ich habe mir gedacht, dass dieser ganze Roman eigentlich als Grundthema vielleicht auch diese Regeln und wie man eigentlich Regeln definiert oder ist Heranwachsen nicht überhaupt die Herausforderung, die Regeln erstmal zu lernen, aber dann auch sie neu zu definieren für sich?
Ja, es ist sicher eine interessante Zeit zwischen, sagen wir mal, 11 und 18, weil man fremdbestimmter ist, als man es in den meisten Fällen später überhaupt sein kann. Und genau in dieser Phase aber auch beginnt, diese Fremdbestimmung irgendwie abzulegen, weil ja auch erwartet wird, dass man dann mit 18 sein Schicksal mehr oder weniger selbst in die Hand nimmt, während man in der Schule, je nach Schule, aber in einer Schule wie der in meinem Roman beschriebenen, eigentlich die Individualität und dieses, was man selber möchte, kaum vorkommt oder kaum relevant, als relevant erachtet wird.
Ihr Roman, der ist ja auch, fand ich, sehr österreichisch oder wienerisch. Er spielt auch in der letzten Phase der Kurz- und Strache-Regierung. Da kommt auch die Ibiza-Affäre vor. Wie ist das eigentlich als Schriftsteller in Österreich? Ist man da dankbar, dass die Realität so viel Stoff ständig vorgibt oder erschlägt einen das schon fast, weil die Realität eh alles toppt, was man sich ausdenken könnte?
Naja, als Bürger würde ich sagen, mir wäre es schon lieber, wenn Österreich ein bisschen besser regiert würde und von ein bisschen anständigeren Leuten und dann vielleicht nicht so viel zum Schreiben haben, aber das würde ich gerne in Kauf nehmen, dass wir irgendwie eine bessere Regierung hätten. Aber ich meine, wenn man sich den aktuellen Bundeskanzler Nehammer anschaut, dann steht das gar nicht zur Debatte, dass es irgendwie besser werden könnte.
Tonio Scharinger, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Wien.
Vielen Dank, Wiederhören.
Und Tonio Scharingers Roman Echtzeitalter ist beim Rowohlt Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Der Brite Tom Mastill hat mit Greta Thunberg Filme über die Rettung unseres Planeten gedreht und er gilt als einer der talentiertesten Natur- und Tierfilmemacher. Vor ein paar Jahren, da hatte er einen aufsehenerregenden Unfall mit einem Wal und der hat sein ganzes Leben verändert. Denn seitdem beschäftigt Mastill sich mit Walen und erforscht ihre Art zu kommunizieren. Das Buch, das er darüber geschrieben hat, ist jetzt in dieser Woche auf Deutsch erschienen und Tobias Wenzel hat die Sprache der Wale, eine Reise in die Welt der Tierkommunikation gelesen und Tom Mastill in London besucht.
This is my squirrels. They're not scared of us at all.
Das da vorne sind meine Eichhörnchen. Sie haben überhaupt keine Angst.
Die beiden grauen Tiere beobachten von einer Mauer aus, wie Tom Mastill vor einem Holzkubus steht, seinem Gartenteich samt Goldfischen.
I like to put my whole head in the pond.
Ich stecke gerne meinen ganzen Kopf in den Teich, öffne unter Wasser meine Augen und kann dann all die Pflanzen sehen, die Frösche, die Fische. Und manchmal knabbern die Fische an meinem Gesicht. Das mag ich.
Hier am Teich hat der englische Naturfilmemacher sein Buch »Die Sprache der Wale« geschrieben. Der Auslöser? 2015 schnellte in einer kalifornischen Bucht ein Buckelwal hervor und fiel auf das Kajak, in dem Mastill mit einer Freundin saß. Wie durch ein Wunder überlebten beide unverletzt. Ich habe den Unfall in einem Modell nachgebaut, mit einem Kajak aus Kork, zwei Lego-Figuren und einem Segel mit aufgedrucktem springenden Buckelwal. Ich lasse das Modell im Teich schwimmen.
Ah! Oh mein Gott!
Mein Gott, das ist toll. Dass das Kajak jetzt zur Seite kippt, trifft die Sache sogar besser. Oh, jetzt ist es gesunken. Jetzt sind die beiden Menschen zusammen mit dem Wal unter Wasser. Genau so ist es uns ergangen.
Yeah, now they're underwater with the whale. This is exactly how it happened.
Ein Tier dreimal so schwer wie ein Doppeldeckerbus. Können Sie sich vorstellen, wie es aussieht, wenn so etwas über Ihnen dreut? Ich weiß noch, dass mir die Furchen am Hals auffielen. Bauchfalten, dachte ich bei mir. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich unter Wasser bin.
Wenn ein Wal auf einen drauffällt, ist es doch recht schwer, einfach sein Leben weiterzuführen, als wäre nichts passiert.
Mastel ist seitdem vom Wal besessen und drehte einen Dokumentarfilm auf der Suche nach dem Tier, das auf ihn gefallen war. Wie gern hätte er es gefragt, warum es so aus dem Wasser gesprungen war. Oder können Wale in Zukunft tatsächlich mit uns sprechen? Als studierter Biologe weiß Mastel um die Gefahr, Tiere zu vermenschlichen. Mit Kameras, Hydrofonen und GPS ausgestattete Hightech-Geräte, die mit Saugnäpfen an Wale angebracht werden, ermöglichen es aber auch, ihre Kommunikation untereinander besser zu erforschen. Und dann ist da noch die künstliche Intelligenz.
Giving these AIs that are very, very good.
Die künstliche Intelligenz ist sehr gut darin, Muster zu erkennen. Die KI wird es uns ganz leicht ermöglichen, Deepfakes von Walkommunikation zu generieren. Für einen Wal würde es klingen, wie wenn ein anderer Wal spräche. Wir wissen nicht, was dieses Deepfake dann sagen würde. Wir sollten darüber diskutieren, ob wir das wirklich wollen, denn wir könnten die Wale dadurch verstören.
Nach der Lektüre dieses Buches empfindet man mehr Empathie für Tiere überhaupt. Menschen sollten Tiere nicht mehr als Sachen betrachten, sagt Mastel, auch weil Menschen selber Tiere seien. Ein Eichhörnchen ist ganz nah an uns herangehuscht. Was möchte es uns wohl sagen?
If you could understand what an animal was saying.
Wenn man verstände, was ein Tier sagt, etwa eine Schimpansenmutter, die ihr Baby verloren hat und es zurückhaben will, würde man so viel für sie empfinden. Wenn man Videoaufnahmen von Schweinen in Schlachthöfen mit Untertiteln sähe, mit dem, was sie sagen, würde es wohl jedem schwerer fallen, Schweine zu essen.
Glaubt er wirklich, dass wir in Zukunft auch mit Walen sprechen können?
Ich weiß nicht. Was ich weiß, ist, dass...
Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass wir gerade erst an der Oberfläche der Tierkommunikation gekratzt haben. Weil ich um die Komplexität der Muster weiß, die in der Walkommunikation gefunden wurden, würde es mich sehr wundern, wenn das, was sie da verwenden, nicht so etwas wie eine Sprache wäre. Mein Instinkt sagt mir, Menschen und Wale würden sich verständigen.
Und Menschen und Goldfische? Tom Mastel taucht den Kopf in seinen Gartenteich. Unter Wasser sieht Mastel nun die Fische und das gesunkene Modell des Kajaks, die zwei Lego-Figuren und das Segel mit dem Foto vom Buckelwal, dem Tier, das ihn damals fast erschlagen hätte. Aber zum Glück ist Tom Mastel wieder unversehrt aufgetaucht.
Ah. It just feels so nice every time.
Es fühlt sich jedes Mal so gut an. Es ist ein bisschen wie Schwimmen gehen.
Honestly, it's a bit like going for a swim.
Tom Mastel. Tobias Wenzel hat ihn in London besucht und das Buch Die Sprache der Wale, eine Reise in die Welt der Tierkommunikation, hat Christel Dormagen übersetzt und es ist in dieser Woche beim Rowohlt Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Was suchst du, Wolf? So heißt der Roman, über den wir jetzt sprechen. Geschrieben hat ihn die belarussische Journalistin und Autorin Eva Wischniewicz und sie hat dafür im vergangenen Jahr schon den wichtigsten Preis ihres Landes bekommen. Jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen und Stefanie von Oppen hat es gelesen. Es geht ja wohl in diesem Buch tief rein in die Geschichte von Belarus. Um was für einen Zeitraum geht es denn da der Autorin?
Ja, es geht um einen Zeitraum von ziemlich genau 100 Jahren zwischen 1918 und 2019, von dem erzählt wird. Und dieses Jahrhundert wird verkörpert von einer Frau auf einem belarussischen Dorf, die mit 101 Jahren stirbt. Und ihre Enkelin, die anlässlich der Beerdigung dorthin reist, auf dieses Dorf, lässt dann die Geschichten, die ihr ihre Großmutter früher immer erzählt hat, Revue passieren. Und das sind Geschichten eines Jahrhunderts von Revolution, Zwangskollektivierung, Krieg, von den Brutalitäten der Rutgardisten, von Hass und extremer Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung, von den Grausamkeiten der Stalinzeit, von den Deutschen, die in den 40er Jahren über das Land herfallen und so weiter und so weiter. Also es ist die Geschichte von einem unglaublich blutigen Jahrhundert und das erzählt sie auf gerade mal 140 Seiten.
Und das erzählt die Großmutter ihrer Enkelin, stehen die sich besonders nah oder was ist das für ein Verhältnis der beiden?
Ja genau, die Großmutter war sozusagen der einzige Mensch, mit dem Rina, diese Enkelin, eine wirklich innige Beziehung verbunden verbunden hat. Und als Kind hat sie sich offensichtlich von ihren Eltern nicht wirklich, sie war das einzige Kind, nicht respektiert gefühlt und ist dann irgendwann in die andere Hälfte des Hauses zu ihrer Großmutter gezogen, hat also sehr eng mit ihr zusammengelebt und ist dann eben mit ihren Geschichten aufgewachsen, hat von ihr die wichtigen Dinge des Lebens gelernt. Selbst zu ihrem Abschlussball hat sie ein Kleid der Großmutter getragen. Kein Mensch hat sie dann aufgefordert, aber das ist so ein kleines Beispiel, wie auch ironisch dieses Buch manchmal ist. Und daran erinnert sie sich natürlich auch anlässlich dieser Beerdigung. Und jetzt ist sie aber 50, ist eine vom Alkohol schwer abhängige Frau und sie ertränkt irgendwie ihre Einsamkeit und ihre Traumata der belarussischen und der persönlichen Geschichte in Wein, Schnaps und Liebfrauenmilch. Aber sie erinnert sich eben mit großer Wärme an diese Großmutter.
Und ist das so eine Art Zwiegespräch dann mit der Großmutter oder wie muss man sich das von der Erzählperspektive vorstellen? Wie ist das Ganze dann angelegt?
Ja, diese Geschichte wird ganz konsequent aus der Perspektive von den Frauen erzählt. Also die Enkelin, die erzählt dann indirekt von den Geschichten der Großmutter. Diese wiederum erzählt von den Geschichten ihrer Großmutter und deren Großmutter. Also die ganzen Ahnen sind da versammelt und haben eben ihre Geschichten weitererzählt. Und das wird eben immer an die Enkelin weitertransportiert. Und mit diesen Augen, also mit diesen weiblichen Augen, blicken wir in die Abgründe der belarussischen Geschichte. Und es ist wirklich außergewöhnlich, wie es der Autorin Jewa Wierzchnowicz gelingt, eine ja irgendwie staunend naive, aber auch distanzierte, fast abgeklärte, manchmal mystische Perspektive auf diese ganzen Schrecklichkeiten einzunehmen, die sie in einem ziemlich rasanten Tempo aneinander reiht. Also sie hat wirklich eine große Sprachkraft und zum Beispiel allein, wie sie die Füße und Hände der verstorbenen Großmutter in ihrem Sarg schildert oder wie sie die Kunst Rinas beschreibt, ihren Alkoholismus zu leben und den so gut wie möglich zu verstecken. Also das sind so kleine Beispiele. Ich würde am liebsten was vorlesen aus diesem Buch. Also das ist wirklich ganz eindrucksvoll und erstaunlich.
Und die Großmutter, wenn ich es richtig verstanden habe, lebt ja auch am Land. Spielt denn auch das Land und die Landschaft da irgendeine Rolle?
Ja, das spielt eine zwiespältige Rolle. Also auf der einen Seite wird die Liebe der Protagonistin, und das ist wahrscheinlich auch die Autorin, die da drin steckt, die nämlich selber sehr ländlich groß geworden ist, die wird sehr deutlich. Also sie beschreibt das Leben mit der Natur, mit den Wäldern, den Sümpfen, aber die haben eben auch alle ihre Tücken und nicht nur die Menschen sind brutal, sondern auch die Natur ist brutal. Und über die Großmutter erfahren wir, dass sie mit großer Passion Kräuter, Pilze und Heilpflanzen sammelte. Also sie ist auch eine Art Hexe gewesen und Heilerin. Ja, und dann wird eben immer wieder deutlich, dass dieser wunderbare Flecken Erde absolut getränkt ist mit dem Blut der Vergangenheit. Also insofern hat dieses Land eine ganz schillernde Rolle in diesem Buch.
Aber das klingt jetzt schon nach einem sehr schweren Stoff auf diesen 144 Seiten. Ist das nicht sehr bedrückend oder gibt es da auch immer mal wieder Hoffnung am Horizont?
Ja, also das, was dieses Buch zu einem Roman macht, der auch, um das so ein bisschen platt zu sagen, das Herz erwärmt, ist wirklich diese sehr besondere und sehr liebevolle Beziehung zwischen der Enkelin und der Großmutter. Und dann tut sich aber auch für diese Rina eine Perspektive auf, also dort auf dem Land. Die musste nämlich ihren Job quittieren wegen ihres Alkoholismus. Also es tun sich neue Perspektiven auf und sie trifft in ihrem Dorf, dass sie dann auch, wo sie dann auch ein länger bleibt und dass sie eben abschreitet in ihren Erinnerungen, einen alten Schulfreund wieder. Und der leistet ihr nun immerhin bei ihrem Saufen Gesellschaft.
Aha, also es gibt dann irgendwie zumindest noch einen Blick in die Zukunft, dass es vielleicht besser werden könnte. Stefanie von Oppen über den preisgekrönten Roman Was suchst du, Wolf? Von Jewa Wierzchnowicz, übersetzt von Tina Wünschmann. Und erschienen ist dieses Buch beim Schollnai Verlag für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Am Dienstagmorgen, kaum im Büro angekommen, sagte die Sekretärin von Walter P. ihm Folgendes.
Ich will kein Zebra mehr sein.
Aber Sie sagten doch, dass es sich um einwandfrei biologisch hautverträgliche Farben handelt.
Das stimmt, erklärte sie ihm. Trotzdem mache ihr das Fell große Probleme. Die Haut wehre sich, sei schrecklich rot, blähe sich, jucke. Und jetzt blättere sie auch noch ab.
Und jetzt blättert sie auch noch ab. Das darf doch nicht sein.
Sie haben recht, das darf nicht sein. Sie kriegen Ihr Geld sicher zurück. Ruhe. Nur Ruhe.
Ja.
Schon seit den 80er Jahren, da gibt es in Aachen die Buchhandlung Backhaus, inzwischen mit mehreren Dependancen, und in einer davon ist Buchhändler Bernd Brandenburg anzutreffen. Hallo, herzlich willkommen, Herr Brandenburg, schön mit Ihnen zu sprechen.
Hallo Frau Gerg, schön, dass ich eingeladen bin.
Backhaus hat ja auch Filialen, wenn ich es richtig verstanden habe, in eher ländlichen Gebieten. Was unterscheidet denn diese Buchhandlungen zum Beispiel von der, in der Sie jetzt sind?
Es gibt ein paar Bücher, andere zusätzliche, aber das Profil ist eindeutig, schöne Literatur und literarisch zu sein. Also wir bringen Backhaus in die Eifel und unser Profil zeichnet uns aus, nämlich wie ich beim ersten Buch gleich, schöne Dinge, ausgewählte Dinge, die wir Menschen vorstellen. Also wir überfordern sie nicht, aber wir wollen sie auch nicht unterfordern. Und ein sehr guter Roman, ein literarisches Buch, kann so seinen Ort auf dem Land finden.
Auf jeden Fall. Sie haben schon das eine Buch, das Sie ausgesucht haben, für uns angespielt so ein bisschen. Das ist von dem Historiker Valentin Gröbner, Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Das ist doch sicher kein weiterer Aufräumratgeber, oder?
Nein, Gott sei Dank nicht. Es geht um das Hantieren mit dem Schönen, mit Bildern und Gegenständen. Und ganz spannend finde ich die Frage, was macht den Gegenstand für seinen Betrachter schön? Woher kommt der Impuls, es besitzen zu wollen? Und der Autor geht in seinem Buch dem nach, was zu Beginn des 21. Jahrhunderts schöne Dinge in den Augen des Besitzers schön macht. Was macht den Zauber aus? Genau. Und da hat mir sehr gut gefallen, die Idee oder die Seiten über die Privataltäre. Kennen wir das nicht auch, dass wir zu Hause die Bücher und unsere wertvollen Gegenstände so hinstellen oder drapieren, dass sie auch anderen ins Auge fallen, aber eigentlich, dass sie uns glücklich machen, dass man sieht, unsere Lektüre oder welche Lektüre uns verwandelt hat. Das legen wir oben auf. Also ich finde das so herrlich, in Wohnungen, in Häuser zu kommen, wo man so Privataltäre, wie es hier in dem Buch heißt, findet, und auch oft ein Bild an der Wand in einem zentralen Ort spricht oft für den Besitzer, die Besitzerin oder für die Aussage der Wohnung oder der Menschen, die dort leben, und zeigt etwas darüber. Und deswegen ist dieses Buch für diese Menschen gemacht, dem auf die Spur zu kommen.
Klingt so, als würde man da mit anderen Augen nochmal auch durch die eigene und die Wohnung seiner Freunde oder Familienangehörigen gehen.
Man denkt dann, lassen sich schöne Dinge unbegrenzt vermehren oder irgendwann müssen das andere oder wir Sammlungen von Eltern auflösen. Es ist wissenschaftlich, kurzweilig und mit absolutem Wiedererkennungswert.
Also Valentin Gröbner, Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen, bei Waldstein erschienen. Dann haben Sie einen Roman von einer australischen Autorin, Jessica Oh, ausgesucht, Kalt genug für Schnee. Das ist wohl, soweit ich weiß, eine Mutter-Tochter-Geschichte, die sich beide in Tokio treffen.
So ist es. Und die Familie hat Beziehungen nach Asien. Die Familie der Mutter stammt aus Hongkong, aber die Orte der Herkunft werden wenig benannt, nur wie sie aufgewachsen sind. Und für mich war das Buch zu lesen wie eine Zeremonie. Es ist wie eine Teezeremonie, ein sanfter Wintertag, wie weiche Flocken. Man ist in dem Buch, ich möchte in dem Buch sein, auf den Wegen, an den Orten, vor den Bildern, wo diese Mutter und Tochter mit der Mutter unterwegs ist, die sich da wieder getroffen haben und die Weisheiten teilen. Und mich hat das Buch so gelockt. Der Verlag, der Sokam Verlag, hat hinten drauf gedruckt: Selten hat mich ein Buch so bewegt. Und das hat Edouard Louis gesagt. Und den mag ich sehr. Und da wollte ich wissen, wie ist dieses Buch? Und es ist achtsam, es ist beobachtend. Und wohlwollend beobachten, in Ruhe betrachten, ein Bild in einer Galerie, einem Museum, einer Kirche, ein Gespräch in einer Buchhandlung, eine Landschaft, Regen auf dem Weg, die Weisheit eines Bildes von Monet, die Lebensjahre darin zu erkennen. Diese Reise ist von der Langsamkeit und der Fülle. Also Vielleicht ist es auch ganz anders.
Unser Gesprächspartner Bernd Brandenburg ist über Édouard Louis draufgekommen und wir lesen es jetzt, weil Sie es uns empfehlen. Und dann haben Sie noch ein Buch, das habe ich auch gerade gelesen, nämlich die Frankfurter Poetikvorlesungen von Judith Herrmann. Wir hätten uns alles gesagt. Aber ich fand, das liest sich doch eigentlich wie ein Roman, oder? Wie ging es Ihnen, Herr Brandenburg?
Genau, es ist egal, ob es stattgefunden hat, ob Roman, Autofiktion oder Traum oder wie sie es oft sagt, oder Auslassung. Alles egal, ob es stattgefunden hat, es ist wahr, es ist spürbar. Und zunächst habe ich gedacht, ich möchte es Lesern und Leserinnen empfehlen, die alle anderen Bücher von ihr kennen. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig, um es zu lieben. Und ich habe gestern die Stelle nicht wiedergefunden, für die es sich lohnt, dieses Buch zu lesen. Aber das findet sicher jeder und jede. Es ist eine Geschichte über Freunde und Freundinnen, die es gab, die Entscheidungen, die wir treffen, die Menschen, die wichtig sind und schon nicht mehr da sind. Wer bin ich? Woher komme ich? Schreibend. Und es ist für mich ein Buch über Berlin, über die Straßen Berlins, die Nächte Berlins, also ein bisschen Heimwehbuch nach Berlin, über die Spätis und den Alkohol in Berlin. Und es ist so berührend. Ich hoffe, meine Leidenschaft kommt rüber, dass ich
auf jeden Fall
allen Leserinnen und Lesern dieses Buch ans Herz legen möchte.
Also Judith Herrmann, ein Tipp von Bernd Brandenburg. Wir hätten uns alles gesagt, so heißen Ihre Frankfurter Poetikvorlesungen, gerade erschienen beim Fischer Verlag. Herr Brandenburg, vielen Dank für diese Leseempfehlung und alles Gute Ihnen nach Aachen.
Danke, dass ich dabei sein darf. Danke,
tschüss.